Computer Club 2, das CeBIT-Spezial mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen zur 213. Folge des Computer Club 2. Heute wieder von der Messe und von der CeBIT, sonst gibt es im Moment keine Messe.
Wer weiß.
Und zwar ist das Cyberkriminelle sind heute mal dran in der Diskussion. Eine Stunde wird die Sendung wieder
auf
sein.
Auf der Messe.
Nicht auf der Messe.
Also ich begrüße Sie alle zu Hause recht herzlich, bevor wir jetzt hier fertig werden. Die hier zuhören wollen, möchten, müssen, dürfen und das sogar freiwillig und freundlich tun zu diesen Cyberbanden auf Einkaufsführer.
Ja, genau.
Fertig.
Ich darf Sie, meine Damen und Herren, recht herzlich hier bei uns auf der CeBIT begrüßen in der Gedata Arena. Darf mich kurz in die Mitte stellen. Es ist die 25. CeBIT, wie ich von Wolfgang Back vorhin erfahren habe, auch wenn sie erst im nächsten Jahr 25 Jahre alt wird. Und genauso alt, wie die CeBIT nächstes Jahr wird, ist auch das Unternehmen Gedata. 25 Jahre IT-Sicherheit und in diesen 25 Jahren ist natürlich viel geschehen. Nichts ist mehr so, wie es war. Heute Abend in unserer Talkrunde soll es um das Thema Cyberbanden auf Einkaufstour gehen und moderiert wird auch diese Talkrunde von Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf, die Ihnen allen sicherlich noch aus den Zeiten des Computerclub im WDR-Fernsehen ein Begriff sein dürften. Und ich denke, das wird ein interessantes Thema werden und mit diesem Thema wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und gebe das Wort ab an Wolfgang Rudolf und Wolfgang Back. Viel Spaß, meine Damen und Herren.
Das war Werner Klier von Gedata. Er ist nicht der Chef-Entertainer, aber er so ein bisschen was Ähnliches. Er hat also sehr viel dazu zu sagen, Vorstellung von Produkten und ähnlichen Sachen, also Pre-Sales-Abteilungen. Schönen Dank, Werner. So, dann sind wir jetzt schon gleich alle schön lustig zusammen. Ich begrüße Sie ganz herzlich alle zusammen, die Sie jetzt hier sind. Machen Sie sich auf eine spannende Stunde gefasst, denn wir wollen viele Themen anfassen und auch darüber sprechen, die heute aktuell ist. Es sind ja ganz neue Sachen entstanden mit und durch das Internet. Und all diese Dinge einzuordnen, zu bewerten und auch den einen oder anderen Tipp zu geben, wo man aufpassen sollte, dafür sind wir hier. Beginnen wir einfach mal mit der Vorstellung. Neben mir auf der rechten Seite sitzt Frank Ackermann, also von Ihnen aus gesehen links, aber sitzt hier nur einer neben mir. Herr Ackermann, würden Sie sich ganz kurz selbst vorstellen?
Sehr gern. Wenn das Mikrofon funktioniert, ja. Ich leite den Bereich Selbstregulierung beim ECO-Verband der deutschen Internetwirtschaft. Der ECO-Verband ist ein Internet-Service-Provider-Verband, seines Zeichens der weltgrößte mit mehr als 500 Mitgliedern inzwischen.
Darf ich mal unterbrechen? Die Zuhörer hören nichts. Mirko, kannst du bitte mal ein bisschen Gas geben?
Ja, so nochmal. Also Frank Ackermann ist mein Name. Ich leite den Bereich Selbstregulierung beim ECO-Verband der deutschen Internetwirtschaft. Der ECO-Verband ist ein Provider-Verband, ein ISP-Verband, seines Zeichens der weltgrößte, mit mehr als 500 Mitgliedern. Und in dem Verband sind alle die drin, die mit dem Internet wirtschaftliche Wertschöpfung betreiben, das heißt Geld mit dem Internet verdienen. Als Wirtschaftsverband sind wir uns auch sehr bewusst über das, was im Internet auch an Gefahren und Bedrohungen tagtäglich neu auftaucht und sind auch bestrebt, da entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Da hören wir sicherlich später mehr zu.
Mein Gast, der links neben mir sitzt, also hier, ist sehr involviert, glaube ich, in das Thema, was wir zu tun haben. Er ist nämlich vom Bundeskriminalamt. Und die sind immer auf der Suche nach den Tätern, die da irgendwo international irgendwas verbrochen haben. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Habt ihr genug zu tun?
Ja, also zu tun haben wir sicherlich genug. Wir beschäftigen uns eigentlich mit allen Arten von, früher hieß das Informations- und Kommunikationskriminalität, schöner Beamtenname. Heute heißt es Cybercrime, also es fängt an bei Schadsoftware, geht weiter über den missbräuchlichen Einsatz von Kreditkarten im Internet hin zu digitalem Identitätsdiebstahl und dem ganzen Schindluder, den die Bösen damit im Internet zum Nachteil vor allem deutscher Geschädigter treiben.
Wir werden nachher vielleicht noch dazu kommen, zu fragen, wie international ist denn das Bundeskriminalamt mittlerweile. Aber es geht weiter. Wir haben noch weitere Leute hier sitzen.
Ja, Hier ziemlich in der Mitte sitzt der Größte unter uns, Ralf Benzmüller. Er ist Leiter des Virenforschungslabors bei G-Data und er hat eine ganze Menge zu tun. Er hat uns die letzten Tage immer wieder erzählt, dass er jeden Tag so ungefähr 20.000 bis 50.000 neue Schädlinge einfängt mit seinen Honigtöpfen. Vielleicht kommen wir nachher noch da drauf. Hallo.
Ja, herzlich willkommen.
Da bleibt jetzt noch einer. Das ist Kai Laufen. Er kommt vom Südwestrundfunk. Und er Redakteur?
Ist Reporter in der Reporter. Redaktion, Reporter und Recherche, investigative ja. Redaktion.
Und aus dieser Redaktion kommt, glaube ich, demnächst eine ganze Menge zu dem Thema. Eine CD habe ich gekriegt, da ging es um was nochmal? Ich habe sie.
Also Eigenwerbung ist ja immer erlaubt und erwünscht in dem Fall. Ich habe sie auch dabei.
Da fangen wir mit an, mit der Eigenwerbung.
Wer sich da nachher für interessiert, es gibt ein paar Kopien. Die ARD-Sender haben im Januar ein längeres Stück zu dem Thema gesendet, Cybercrime, in dem die Hauptdarsteller eigentlich auch hier vorhanden sind, auf der Bühne neben mir sitzen. Und das gibt, glaube ich, ein bisschen Einblick, übersetzt auch, ich versuche zu übersetzen, diese schwierigen Begriffe, die schwierige Technik in einfache Sprache derer, die es anwenden oder die dann eben zu Opfern werden könnten.
Ja, ich habe da im Programmheft gesehen, da kommt noch sowas zur Russenmafia und zu den richtig einschlägigen Themen da zum kriminellen Internet. Aber bleiben doch einfach jetzt mal dabei, wie international ist denn mittlerweile Ihre Arbeit? Sie arbeiten doch mit dem FBI zusammen, nehme ich an, mit dem russischen Geheimdienst oder so. Das können wir uns ja alles nur gar nicht so richtig vorstellen.
Ja, also wir müssen natürlich sehen, wir müssen mit den Dienststellen zusammenarbeiten und mit den Staaten zusammenarbeiten, aus denen die Straftaten heraus begangen werden, in denen die Straftäter sitzen. Früher war Kriminalität eher global, eher lokal. Das heißt, die Straftäter, die zum Beispiel eine Bank überfallen wollten, mussten aus dem Heimatland nach Deutschland kommen, haben die Straftat hier begangen und sind wieder verschwunden. Das hat sich mit dem Internet natürlich geändert. Heute sitzen die Straftäter teilweise im Ausland, teilweise aber auch im Inland, nutzen dabei aber ausländische Infrastruktur. Das heißt, der Täter sitzt in Frankfurt, nutzt für seine Tatbegehung aber russische Server und greift deutsche Geschädigte an. In dem Moment müssen wir natürlich mit den russischen Behörden kooperieren und die Informationen, die wir für die Strafverfolgung brauchen, dort erheben, soweit das halt rechtlich jeweils möglich ist.
Kai Laufen, eine Frage zum Umfang dieser Kriminalität. Wie sieht's denn aus? Gibt es denn auch in Deutschland viele Opfer, die geschädigt worden sind, deren Identität gestohlen oder weiterverwendet worden ist? Gibt es einen Überblick darüber?
Es gibt viele Versuche, sich einen Überblick zu verschaffen. Das BKA erstellt ja die polizeiliche Kriminalstatistik jedes Jahr. Das ist aber ganz klar nur ein Ausschnitt, nämlich nur die angezeigten Straftaten. Und wer geht schon mit seinem Laptop zur Polizei, wenn er einen Trojaner da drauf findet? Was aber eigentlich Beweis für eine vollzogene Straftat wäre. Aber das macht eben keiner. Insofern sind alle Zahlenwerke, die es darüber gibt, relativ unsicher. Aber man spricht zum Beispiel bei der Infizierung mit Trojanern von vielleicht einem Viertel, einem Drittel aller Rechner. Mag sein, dass die Zahl hochgegriffen ist, aber viel beunruhigender als die hohe Zahl wäre dann zu wissen, dass jeder dieser Rechner gleich mehrfach infiziert ist und auch meistens dann mehrfach eine Rolle spielt in Netzwerken. Die Zahlen insgesamt gibt es kaum, aber ich recherchiere gerade eine andere Geschichte. Dabei geht es um den Betrug. Das muss G-Data hier ganz im Mark interessieren, um den Betrug mit gefälschter Antivirensoftware. Und ich habe Zahlenmaterial im Moment vorliegen, wo ich davon ausgehen kann, dass allein 100.000 Deutsche auf diese Betrugsmasche im Internet reingefallen sind.
Also wenn ich dazu vielleicht noch ganz kurz ergänzen darf, was das wirklich Spannende am Cybercrime und vor allem an der Malware, also an Schadsoftware ist, normalerweise, wenn ich Opfer einer Straftat werde, weiß ich das. Es fehlt Geld in meinem Portemonnaie, mein Auto ist weg oder meine Haustür ist aufgebrochen. Heute ist es so, dass große Mengen von PCs mit Schadsoftware infiziert sind, dass die Besitzer der PCs mittlerweile aufgrund der Leistungsfähigkeit der Schadsoftware ihre komplette digitale Identität verlieren und die merken das gar nicht. Sondern die merken die Straftat vielleicht 3, 4, 5, 6 Monate später, wenn nämlich das erste Mal ein Teil ihrer digitalen Identität, also eine Kreditkarte oder zum Beispiel ihr E-Mail-Account oder eBay oder PayPal-Account für die Begehung einer Verwertungstat begangen wird. Die eigentliche Straftat, die Infektion, hat aber schon viele Monate vorher stattgefunden.
Frank Ackermann,
aus Sicht des Eco-Verbandes. Wie stellt sich die Situation dar?
Wie gesagt, wir sind uns da sehr bewusst, dass das Problem existiert und wir versuchen auch in mehrfacher Hinsicht darauf hinzuweisen, das schwächste Glied ist bei den meisten Angriffen der Nutzer. Und da gilt es halt auch zunächst anzusetzen. Präventives Handeln und auch richtiges reaktives Handeln sind sicherlich zentral, wenn es darum geht, dem Nutzer mitzuteilen, wie er mit solchen Bedrohungen umzugehen hat. Wir geben uns da zumindest im Bereich der Multiplikatoren zunächst Mühe, indem wir in die Schulen gehen, um halt auch Lehrer und Eltern zu erreichen, aber auch ältere Mitbürger wie die sogenannten 60-plus-Silversurfer, die teilweise auch häufiger Opfer von Abo-Fallen werden als andere Nutzer.
Warum sind die dümmer?
Nein, aber man geht mit diesen Technologien möglicherweise mit weniger oder anderen Vorbehalten um. Denn es ist ja auch im Telefonmarketingbereich so, dass man leichter mal auf irgendwas hereinfällt als andere Mitbürger in anderen Altersgruppen. Das liegt vielleicht auch daran, dass man sich da auch wirtschaftlich in einem gewissen Alter weniger Sorgen machen muss, wenn es darum geht, bestimmte Ausgaben zu tätigen.
Also ich dachte eigentlich bisher immer, dass die Jugend bis zu einem gewissen Alter unbedarfter damit umgeht und auch die Gefahren nicht so sieht. Jetzt sehen wir aber, dass im Alter die Gefahr dann wieder ansteigt.
Ganz genau. Also auch bei den Jugendlichen gilt es, Awareness zu schaffen, darauf hinzuweisen, dass diese Gefahren bestehen. Und selbst bei den Eltern ist es so, dass viele halt ganz unbedarft sind mit ihren personenbezogenen Daten und sich dann natürlich wieder ganz anderen Gefahren aussetzen. Nur man darf das halt auch nicht missverstehen. Man kann sich heutzutage auch infizieren mit Malware, ohne dass man auf Social Engineering hereingefallen ist. Aber dazu hören wir bestimmt gleich.
Mein Eindruck ist auch, dass je jünger, desto bewusster sind die Nutzer über die Gefahren. Aber womöglich lauert eine andere Gefahr noch für junge Leute in dem Umfeld, nämlich vielleicht mangels eines Bewusstseins, Unrechtbewusstseins, selber tatsächlich zu Tätern zu werden. Ich fürchte, das ist die neue Entwicklung. Ja, also ich habe mich mit 15 vielleicht mal getraut, irgendwie entsprechende Hefte aus dem Supermarkt zu klauen. Oder ein bisschen jünger war ich sogar.
Wenn wir aber das vorher gewusst hätten, ich weiß nicht, ob das hier eingeladen hat.
Wenn man das zugibt, dann normalerweise reihen sich die anderen ein und geben auch zu, dass wir als Jugendliche immer rumexperimentiert haben. Aber die Gefahr heute ist, vor dem Bildschirm zu sitzen und gar nicht mehr so richtig zu unterscheiden, ist das Computerspiel oder ist das Kriminalität? Ja.
Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir jetzt über die Kinder reden, ist auch die Gefahr, die Kinder möglicherweise oder Jugendliche möglicherweise für ihre Eltern darstellen. Denn wir haben in unseren Erhebungen festgestellt, dass in einer großen Anzahl von Haushalten die IT-Infrastruktur des Haushaltes eigentlich eher von den Kindern gemanagt wird und nicht von den Eltern. Und jetzt mag es so sein, dass die Eltern sich an alle Sicherheitsvorgaben halten und eine Firewall betreiben und den Virenscanner eingeschaltet haben, aktive Inhalte blocken. Das Problem ist natürlich nur, wenn ich abends von der Arbeit nach Hause komme und tagsüber haben meine Jungs den ganzen Tag zu Hause in den Peer-to-Peer-Netzen neue MP3s und Videofilme gezogen und haben den Rechner multiple infiziert. Ich komme abends nach Hause, setze mich dran, mache Online-Banking als Beispiel oder gehe zu Amazon einkaufen und weiß nichts davon, dass der Rechner infiziert ist, weil ich immer noch glaube, er ist immer noch in dem Zustand, in dem ich ihn morgens verlassen habe. Also da muss auch erheblich sowohl auf Seiten der Kinder als auch auf Seiten der Eltern entsprechend sensibilisiert werden.
Man sollte doch meinen, das wäre eigentlich ganz einfach, wenn da so ein Schädling da irgendwo sitzt. Wir haben da so Virenprogramme und die lassen wir drüber laufen und die holen alles raus und machen alles kaputt. Mittlerweile sind die zu intelligent für euch, dass ihr die findet oder wie ist das?
Ja, wir finden ja immer ganz viele von den Dingern. Also es ist ja nicht so, dass es gibt aber einfach so viele, also es gibt so viele Varianten, dass man halt immer so auch mal einen durchlässt. Ne? Oder es, in den Untergrundforen gibt es auch Dienstleistungen, die dafür sorgen, dass bestimmte Schädlinge nicht von einer bestimmten Antivirensoftware erkannt wird. Das kann man kaufen, kostet ein paar Dollar extra, aber dafür ist man dann sicher, dass die Backdoor, die man da dann auf die Rechner ausliefert, von einer bestimmten Antivirensoftware eben nicht erkannt wird.
Warum wird die nicht erkannt? Ist sie so raffiniert versteckt oder, ich meine, müsst ihr wissen, wenn sie irgendwo drin steckt, dann hole ich die so und so raus.
Also aber es gibt da sogenannte Krypta-Programme und wir versuchen natürlich solche Krypta-Programme so zu analysieren, dass wir erkennen, dass die mit einem bestimmten Krypta verändert wurden. Das heißt, wenn wir so ein Ding irgendwann mal auseinandergenommen haben und wissen, wie der die Datei neu aufbaut, dann kann man an bestimmten Merkmalen feststellen, dass das ein Programm ist, das mit einem bestimmten anderen Programm halt verschleiert wurde. Und dann kann man diese Serie von Schädlingen kann man alleine deswegen erkennen. Das Problem dabei ist halt einfach, das ist eine Spirale und wir sind immer diejenigen, die reagieren mit diesen Signaturen. Das ist das eigentliche Problem. Die anderen sind uns immer einen Schritt voraus und wir können erst mit Signaturen reagieren, wenn wir so einen Schädling in der Hand haben und den analysiert haben. Das ist natürlich ein Dilemma und diese Zeit, die wir brauchen, um diese Analyse durchzuführen und die Signaturen auf alle Rechner auszurollen, die kann eben genutzt werden, um also in diesen 2 bis 3 Stunden oder manchmal sind das auch nur 10 Minuten, kann man trotzdem sehr viele Rechner infizieren. Das Internet ist halt einfach, da sind alle Rechner vernetzt und in 10 Minuten kann man Millionen von Rechnern erreichen.
Kai Laufen hat sich vorher gemeldet gehabt.
Man muss davon wirklich ausgehen, das ist ein Wettrennen zwischen den Jungs und den bösen Jungs, die ganz klar jede Anwendungssoftware, die rauskommt, sofort hochprofessionell auf Schwachstellen untersucht. Schwachstellen findet, und ich habe mir gerade mal nochmal neue Zahlen besorgt von einem, der es wissen muss. Was kostet das auf dem russischen Markt jetzt, auf russischen Hehlerforen, Internet-Hehlerforen für solche entdeckten Schwachstellen, also einen Zero-Day-Exploit an irgendeiner Anwendung, das heißt eine Schwachstelle, die eben noch nicht bekannt ist, kostet immerhin 2.000 bis 6.000 €. Also die ist deshalb so wertvoll, sicher auch, weil die Gegenseite, also die Antivirenhersteller und andere, natürlich auch einen guten Job machen. So kommen die Preise zustande.
Also wir versuchen natürlich auch wegzugehen von diesen reaktiven Verfahren, weil die einfach diese Schwachstelle haben und versuchen natürlich mit anderen Verfahren zu erkennen, die Schädlinge zu erkennen an ihrem Verhalten zum Beispiel. Das heißt, wenn die anfangen, Antivirensoftware zu attackieren oder andere Sicherheitsprogramme zu beenden, wenn die sich in Autostart eintragen, wenn die im Speicher besonders viel Arbeitsspeicher verlangen und einfach so auf dem System bestimmte Dinge tun, die eben nur Schadsoftware tut, dann können wir anhand dieses Verhaltens einfach sagen, diese Anwendung wird ab sofort geblockt. Das heißt, solche Verfahren, die dann proaktiv auch reagieren, wenn so ein Ding eben noch nicht erkannt wird, an diesen Verfahren arbeiten im Prinzip alle Hersteller von allen Antivirensoftware, weil eben diese Lücke da vorhanden ist. Aber mit den Mitteln, die wir haben, schaffen wir nicht einen 100% Schutz. Der ist auch auf dem Privat-PC. Ja, also das ist einfach dann auch eine Frage von Kosten und Nutzen. Also nicht jeder wird zu Hause diese gleichen Sicherheitsmaßnahmen haben wollen wie in Fort Knox, wo halt einfach ganz andere Werte liegen als eben in einem ganz normalen Wohnhaus.
Die Zahl, die der Herr Laufen eben genannt hat, 2.000 bis 6.000 € für einen Zero Day, ist deshalb auch so interessant, weil es einfach zeigt, schwierig ist es heute zu infizieren. Ein Rechner, der einmal infiziert ist, bleibt eigentlich relativ lange infiziert, weil die meisten User sich immer nur darum kümmern, dass nichts Neues auf den Rechner kommt, keine weiteren Infektionen dazukommt, aber regelmäßig keine Full-System-Scans laufen lassen. Der Zero-Day bedeutet ja schlussendlich nur, da ist eine Schwachstelle, durch die ich zusätzliche Schadsoftware auf den Rechner drücken kann. Ein Zeus-Trojaner kostet aktuell in der Underground-Economy gegenüber jetzt den 2.000 bis 6.000 US-Dollar für einen Infektionsvektor, kostet der Trojaner selbst, der dann anfängt, die digitale Identität zu stehlen, ja maximal 250 bis 500 US-Dollar.
Machen das die Virenscanner, Ralf Benzmüller, wirklich so, dass sie nur aufpassen, ob nicht irgendwas Neues reinkommt und gucken nicht, wohnt da schon jemand?
Also, nein, also wir haben eine Technologie, oder eigentlich alle, die nennt sich halt On-Access-Scan. Das heißt, wenn eine Datei aktiv ist im Speicher, dann wird im Prinzip jede aktive Datei auch im System wird gescannt und auf Virenschutz geprüft. Das heißt, wenn ein Schädling aktiv wird und bekannt ist, schlägt der Virenscanner an. Also nur ist es halt nur so, dass diese Dinger sich manchmal halt auch verstecken und inaktiv sind. Also und man die dann auch explizit durch ein Systemscan suchen muss. Das heißt, die werden nur unter bestimmten Bedingungen aktiv. Die liegen eigentlich auf dem System, werden aber nur unter bestimmten Bedingungen aktiv. Und wenn ich so ein Ding aufspüren will, muss ich eben einen Systemscan machen. Und bei den Festplattengrößen, die wir halt im Moment so haben, dauert das halt einfach auch eine Zeit, wenn man irgendwie so 400 bis 600 Gigabyte Daten mal auf Viren prüfen muss, dann dauert das eben mal eine Stunde oder zwei, ne? Oder man muss das dann eben über Nacht mal laufen lassen. Und das ist vielen Leuten einfach dann auch zu viel Aufwand und ja.
Ich will vielleicht dem Publikum mal erzählen, letzte Woche ist wieder was passiert. Da haben die Spanier 3 von diesen Spam-Versendern verhaftet und festgesetzt. Und das sind ja Kollegen von Ihnen gewesen. Allerdings haben die sich des FBIs mitbedient, denn so alleine, deshalb fragte ich vorhin auch nach der Internationalität, kann man eigentlich gar nichts mehr machen, weil das ja weltweit verknüpft ist. Und diese 3 Leute, das hat man festgestellt, hatten 13 Millionen Rechner auf der Welt infiziert. Wir haben die gekapert, sodass die und benutzt nachher zum Spam aussenden. Also schöne Viagra-Reklame und so weiter und so weiter. Das geht ja nicht, dass ich das von meinem Rechner, wenn ich Spammer bin, alles von dem, die Millionen oder Milliarden Spams aussende, da wüsste man sehr schnell, von woher die kommen. Deshalb lässt man das, verteilt das auf der Welt und lässt die gekaperten Rechner, die lässt man das machen. Denn Spam, den ich verteilen will, das kann ich kaufen. Da kann er Zahlen dazu sagen, was das kostet. Da kostet, was weiß ich, 1 Million Spam-Informationen, vielleicht $200 oder irgend sowas. Und dann wird das gemacht. Und diese 3, die sind jetzt festgenommen und jetzt kann man 13 Millionen Rechner, ja, was macht man mit denen? Werden die entseucht oder werden die nur irgendwie ein bisschen lahmgelegt?
Also nach dem, was wir bisher wissen, sind lediglich die Kontrollstrukturen dieser 13 Millionen infizierten PCs zu ihren Steuerungsservern gekappt worden, weil die Steuerungsserver nicht mehr da sind. Die Infektionen sind aber nach wie vor vorhanden. Also da sind immer noch 13 Millionen Rechner irgendwo auf der Welt unterwegs, auf denen zumindest mal dieser eine Schädling installiert ist. Und diese Schädlinge machen natürlich das, was sie bisher gemacht haben, zum Beispiel ein Keylogging und sich zu merken, mit welchem Username und Passwort man sich bei eBay anmeldet. Das machen die weiterhin.
Herr Ackermann, Sie hatten sich schon die ganze Zeit schwer zurückhalten müssen.
Ja, vielen Dank. Also das ist ja gerade der Charme der Botnetze, dass man so viele verschiedene Dinge damit machen kann, zum Beispiel Spam versenden. Zugleich muss man sehen, dass es auch schon viele ausgehobene Botnetze gibt, die dann tatsächlich, wie auch gesagt worden ist, hier rumschwirren im Cyberspace und herrenlos sind, die aber tatsächlich nach wie vor das machen, was sie vorher gemacht haben. Der einfachste Fall und der für den Anwender noch harmloseste Fall ist vielleicht tatsächlich die Spam-Versendung. Und da, wo die infizierten Rechner auch raustelefonieren, da werden sie natürlich auch am leichtesten gefangen. Die gefährlichen sind halt eben die Schläfer, die wir haben, die dann aktiv werden, wenn sie aktiv werden sollen und dann nur einmal aktiv werden und dann auch gleich Schaden anrichten. Dazu gehören natürlich immer 2, der Täter und das Opfer und vielleicht noch ein Dritter, der vielleicht dem Täter hilft, ohne dass er es weiß oder dass er es weiß, Stichwort Geldwäsche. Jedenfalls gibt es viele Möglichkeiten, die Botnetze einzusetzen und sei es auch nur, den Rechner des jeweils befallenen Opfers als Speicher einzusetzen für Dropzones, vielleicht für irgendwelche Bilder, sogar kinderpornografischer Natur.
Wenn wirklich nur die Infrastruktur zerstört wird, wenn der Rechner immer noch infiziert bleibt, warum bleibt er denn infiziert? Weiß der Anwender da nichts davon? Erfährt er nichts von seinem Provider oder erfährt er nichts von seinem Betriebssystem? Warum?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die eine Möglichkeit zu bemerken, dass man infiziert ist, ist natürlich, man lässt einen Antivirenscanner über sein System laufen und drückt die Daumen, dass dieses Antivirenprogramm die entsprechende Signatur in seiner Signaturdatenbank hat und die Malware erkennt. Die andere Möglichkeit ist, im Rahmen von Monitoring-Maßnahmen, die zum Beispiel auch viele Whitehead-Organisationen im Internet ausführen, werden ja Server überwacht oder werden Server oder Kontrollkanäle bei IRC-basierten Botnetzen zum Beispiel mitgeschnitten. Das heißt, es kommen Listen von IP-Adressen von infizierten Systemen. Nur die Polizei, also wenn Sie mich jetzt angucken, ja, wir können damit nichts machen, denn wir haben eine deutsche IP-Adresse und einen Timestamp, der liegt 2 Wochen zurück. Wir können diese IP-Adresse nicht auflösen und damit können wir gar nicht ermitteln, wie der Herr oder die Dame hinter dem Rechner jetzt heißt, der infiziert worden ist. Und insofern können wir auch nicht auf ihn zugehen und sagen, hey, du hast ein Problem, deine Box ist infiziert, mach die sauber.
Der Eco-Verband kann was machen?
Ja, es ist so, dass die Provider in vielen Fällen, wie ja gesagt wurde, auch wissen, dass manche User infiziert sind. Es gibt diese Möglichkeit zu wissen, dass der entsprechende User infiziert ist, vor allen Dingen, wenn da draußen telefoniert worden ist. Und der EG-Verband setzt nun zusammen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ein sogenanntes Botnet Disinfection Center auf, bei dem die Internet Service Provider dem befallenen User den Hinweis geben, dass der Rechner befallen ist und eine Telefonnummer bereitstellen zusammen mit einem Code, der genannt werden muss, wenn der User in dem Callcenter anruft. Hintergrundinformationen zu der Art des Schädlings, die sind durch das Callcenter abrufbar, soweit sie bekannt sind. Und es wird ein Link zur Verfügung gestellt, mit dem der User seinen Rechner desinfizieren soll. Sollte das nicht klappen auf Anhieb, wird der User zum zweiten Second Level Support Center weitergeschaltet, die dann dafür sorgen sollen, dass der Rechner sauber wird. Dabei geht es um die Masse der Fälle, wo bekannt ist eben, dass der Rechner infiziert ist. Die Masse der Fälle, wo tatsächlich diese Botnet, diese Malware zum Heraustelefonieren genutzt wird. Das ganze Projekt wird in Kürze starten. Also es ist eines soweit schon geregelt. Das Callcenter wird zurzeit aufgebaut, sodass die Öffentlichkeit eben auch eine Möglichkeit hat, vielleicht etwas an ihrer Sauberkeit im eigenen Rechner zu tun.
Was wird das kosten für den, der infiziert wurde, beziehungsweise seinen Rechner?
Das wird kostenlos sein und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Rufnummer kostenlos sein wird oder ob seine Rufnummer zum Ortstarif bundesweit sein wird. Das Ganze geht zurück auf ein Vorbild, da, wie es in Japan und Korea betrieben wird. Die Japaner, die haben das sehr stringent durchgezogen. Da wird das auch mit einer Expertendatenbank verbunden, die wir dann auch haben werden, wenn es darum geht, bestimmte Arten von Malware zu identifizieren. Und da sind Behörden und auch die Wirtschaft eingeladen, auch gerne daran zu partizipieren.
Karl Laufen, wie ist diese Hilfe einzuschätzen?
Ja, gut, also ganz kostenlos ist es natürlich nie. Wenn irgendjemand arbeitet, muss es jemand anderer bezahlen. Das heißt, diese Preise oder diese Kosten, die werden natürlich irgendwo auf die Internetdienstleistung draufgeschlagen, also des Service Providers. Ich habe mit mehreren gesprochen. Es gibt noch einen anderen Weg, den jetzt manche gehen. Zum Beispiel in dem Features wird es erklärt, 1&1 in Karlsruhe Montabaur sitzen, die sind nicht die Ersten, aber die haben jetzt eben auch angefangen, den Verkehr zu analysieren und dann festzustellen, sind da Anomalien, und dann schreiben sie erstmal per E-Mail den Kunden an und weisen ihn darauf hin, haben da aber einen ziemlich geringen Rücklauf. So, und dann wird's teuer, wenn ich dann nämlich per Brief 55 Cent oder was die Leute anschreiben muss und habe dann immer noch nur einen Rücklauf von 30-40% oder so von Leuten, die dann wirklich reagieren und ihren Rechner säubern. Wahrscheinlich muss man den Druck etwas erhöhen und halt irgendwann mal das Abdrehen der Leitung androhen. Ja? Dann würde ich jedenfalls, spätestens dann würde ich auch reagieren.
Wie drücken Sie, Herr Ackermann?
Es gibt Provider, die genau das tun, nämlich den Hahn abdrehen dann. Das machen noch lange nicht alle. Das besteht auch nicht durchweg Konsens, dass das der richtige Weg ist. In Japan hat man festgestellt, in der Tat, nachdem man bei E-Mail einen Rücklauf von 10-15% hatte, dass sich der Rücklauf auf 50% erhöht hat, nachdem man die briefliche Benachrichtigung eingeführt hat, zusätzlich zur E-Mail-Benachrichtigung, weil es offenbar ernster genommen wird. Da muss man sich tatsächlich die Gedanken machen, ist es einem das wert? Es muss es einem eigentlich wert sein, wenn es darum geht, dass es überschaubar ist, was die Kosten angeht, selbstverständlich. Nach wie vor steht es den ISPs frei, auch was jetzt die Analyse des Datenverkehrs angeht, so ist das keine Regel, aber wenn es Einzelne tun, dann tun sie es eben, wenn ihnen das bekannt ist. Jedenfalls ist den ISPs in vielen Fällen bekannt, dass der Rechner infiziert ist, und wie sie dann damit verfahren, das ist natürlich eigene Policy.
Ralf Benzmüller, wenn das so gut funktioniert, wirst du dann arbeitslos?
Da glaube ich jetzt mal nicht dran.
Also, aber insgesamt ist es halt schon so ein Problem. Sie hatten vorhin gesagt, dass hauptsächlich der Benutzer, dass viele Probleme vom Benutzer des PCs ausgehen. Und da ist es einfach so, dass im Moment mit den Infektionen, die da draußen sind, es gibt einfach keinen Leidensdruck. Die Dinger machen ja nichts. Wenn so ein Teil es geschafft hat, auf den Rechner zu kommen, dann schaltet er erstmal die Antivirensoftware aus. Der Rechner wird dadurch schneller. Wenn die Netzwerkkonfiguration nicht stimmt, wird die auch noch angepasst, weil die wollen ja eine gute Datenverbindung haben. Das heißt, man kriegt sogar noch sein System repariert und ansonsten sitzt das Ding in der Ecke und tut nichts. Wenn das Ding Spam versendet, wird das oft auch so gedrosselt, dass man ohne dass man das merkt, eben parallel dazu auch noch surfen kann. Also, und das heißt, man hat überhaupt keinen Leidensdruck. Der Leidensdruck entsteht eben bei den Leuten, die Spam kriegen, die ihre Webserver vom Web geschossen kriegen, und bei den Leuten, die Adware-Klicks bezahlen müssen und so weiter. Also diese ganzen Sachen, nur die Leute, die infizierte PCs haben, die haben keinen Leidensdruck. Und um da einfach mal so ein Bewusstsein auch dafür zu schaffen, dass da irgendwas Schlimmes passiert gerade und dass sie Bestandteil von kriminellen Machenschaften mit einem unglaublichen Ausmaß sind. Da wird ja Geld umgesetzt, die in Höhen, da kann man irgendwie nur von träumen. Ne? Also es gibt Leute, die sagen, dass da mehr Geld umgesetzt wird als im Drogenhandel.
Herr Manske, wenn mein Computer infiziert ist und Spams versendet, kann ich, obwohl ich gar nichts weiß, dafür bestraft, belangt werden?
Nein, das Risiko haben Sie nicht. Ich muss aber dem Herrn Benzmüller insofern widersprechen. Jeder, der heute mit einem halbwegs aktuellen Trojaner infiziert ist, hat Leidensdruck, weil die Trojaner spammen nicht nur, sondern sie schneiden auch ihre digitale Identität mit. Das heißt, sie verlieren ihre Zugangsdaten.
Aber davon merkt man erst was, wenn man den Kontoauszug von der Bank bekommt.
Genau, oder dann, wenn Amazon mir eine Rechnung für einen MacBook Pro über 2.400 € schickt, das ich aber nie bekommen habe, weil das nämlich an irgendjemand anders geliefert worden ist. Und genau das ist der Punkt. Die Menschen werden halt leider erst durch Schaden klug und vielleicht sind die Schäden einfach noch nicht hoch genug. Ja, aber man sollte sich davon verabschieden, zu sagen, ja, der spammt ja nur ein bisschen, ja, und ich bin ein bisschen infiziert, aber ich habe eine fette Kiste, ich habe eine fette Leitung, das ist mir alles egal, sondern andersrum wird ein Schuh draus. Ja. Ich habe jemand anders auf meinem Rechner, der hört mir zu, der guckt mir zu, der sieht alles, was ich sehe und der kann sogar dafür sorgen, dass ich Dinge sehe, die es tatsächlich gar nicht gibt. Zum Beispiel beim Online-Banking, wenn ich dann Überweisungen bestätige, die in Wirklichkeit ganz woanders hingehen und ich wundere mich anschließend, warum aus den 500 €, die ich überweisen wollte, zum Schluss 5.000 € geworden sind, die dann nach Russland oder ins Baltikum geflossen sind.
Geil auf.
Ich denke wirklich, das Stichwort Leidensdruck, das ist ganz zentral hier an der Stelle, weil das reguliert den ganzen Markt sozusagen. Wer sorgt für Sicherheit? Was muss die Polizei machen? Wie viel Stellen hat die Polizei dafür? Was erkennt die Politik an Gefahren etc.? Und auf der anderen Seite die Industrie, die natürlich auch aus eigenem Interesse Sicherheitsprodukte auf den Markt bringt, aber für Kosten, die da entstehen, natürlich auch nur begrenzt dann irgendwie einspringt. Ich frage aber mal jetzt, was passiert denn? Ich habe diese Woche zwei Passwortsniffer und einen mir unbekannten Trojaner auf meinem Rechner entdeckt. Ich würde damit eigentlich gerne zur Polizei gehen und eine Anzeige erstatten gegen unbekannt. Was passiert dann? Bin ich da meinen Rechner für ein halbes Jahr los?
Ja, das hängt wiederum davon ab, auf was für einen Polizeibeamten Sie treffen. Typischerweise ist es ja so, und die Polizei hat da sicherlich auch noch Nachholbedarf. Die Zeiten haben sich sehr, sehr schnell geändert und wir versuchen, die Änderungen nachzuvollziehen. De facto ist aber mal klar, jeder Polizeibeamte weiß heute in Deutschland, wenn ich mit meinem aufgebrochenen Auto zu Ihnen als Polizist komme, weiß er, was er machen muss. Ja, er muss pinseln, er muss gucken, gibt es irgendwo Fingerspuren. Wenn Sie jetzt mit einem infizierten Laptop zu ihm kommen und sagen, da sind drei Trojaner drauf, dann sagt der Kollege, bei dem Sie die Anzeige aufgeben, vermutlich erstmal, das heißt also, wir sind dabei, die Polizei ist dabei, das Know-how in der Polizei zu verbreitern. Wir müssen dafür sorgen, dass mehr Polizisten wissen, was eine IP-Adresse ist, dass mehr Polizisten wissen, was Trojaner sind, was dann zu tun ist. Aber ich glaube, wenn Sie eine solche Straftat anzeigen. Es wird heute, und das ist allein ja schon eine Ressourcenfrage, wenn die Polizei jeden Rechner mitnehmen würde und forensisch untersuchen würde, der zu Anzeigezwecken zu ihm gebracht wird, das ist überhaupt nicht zu leisten. Das heißt, in aller Regel würde dann ein Protokoll aufgenommen. Es wird, idealerweise haben Sie das Ergebnis von einem Antivirenscanner mitgebracht. Dann haben gesagt, das sind die Infektionen, die er gefunden hat. Ja, dann würde unter Umständen ein Image von der Festplatte gezogen, sodass der Schädling im Original gesichert werden kann. Aber dass Sie jetzt ein Jahr auf Ihren Rechner verzichten müssen, das, glaube ich, wird nicht passieren.
Also wir kriegen ja nun auch viel Post und viel E-Mails. Mir hat jemand geschrieben, der betreibt so ein Forum. Und im Forum hat er entdeckt, dass einer ständig von Bomben gesprochen hat, von Schule gesprochen hat und von seinem irgendwie von seinem Ziel, was er hätte. Und der hat nun gesagt, das sind ja Schlüsselwörter, die sind ja nicht so ganz ohne. Hat die Polizei angerufen und hat gesagt, das ist das und das. Und da kam die Polizei und sein Rechner war weg. Und zwar monatelang war der weg.
Sein Rechner zu Hause?
Seinen Rechner haben Sie mitgenommen.
Der hat das Forum auf seinem Rechner zu Hause betrieben?
Ja.
Wie geht das denn?
Nein, oder beim Provider betrieben.
Okay, und den Rechner haben Sie mitgenommen?
Nein, seinen Rechner hat man mitgenommen, weil man gucken wollte, da über die Logs und was da so alles da ist. Und der hat mir geschrieben, dass er monatelang auf den Rechner gewartet hat. Der war weg.
Gut, also den einzelnen Sachverhalt kenne ich natürlich nicht. Klar ist, wir arbeiten mit engen Ressourcen. Die Spezialisten, die die forensische Datenanalyse machen, sind fahren am Limit. Einfach weil, wie Sie vorhin schon gesagt haben, die Datenmengen immer weiter zunehmen. Das mag jetzt in dem Fall so gewesen sein. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das der Standard bei der deutschen Polizei ist.
Ist auch schon ein Jahr, also ein Jahr ist es her.
Herr Ackermann, was raten Sie denn Ihren Leuten? Was sollen die tun in einem solchen Fall? Nimmt man den Rechner unter den Arm, geht zur Polizei oder schickt man es dem Bundesinnenminister oder was macht man damit?
Den Bundesinnenminister auf gar keinen Fall rauslassen in der Informationskette. Es ist sicherlich so, dass wir die Ermittlungsaufgaben der Polizei nicht übernehmen können und auch die Beweissicherung können wir nicht so einfach übernehmen. Was wir nur tun können, ist dafür zu sorgen, dass die Schädlinge inaktiv werden, beziehungsweise dass der Rechner gesäubert wird. Zumindest können wir versuchen, die Infektionen einzudämmen. Wir werden dem Problem sicherlich nicht flächendeckend ganz Herr werden, weil es immer wieder auftauchen
also
wird.
Also gar nicht melden, einfach den eigenen Rechner wieder in Ordnung bringen und dann vergessen.
Sicherlich können Sie Strafanzeige erstatten gegen Unbekannt. Ich bin mir natürlich.
Aber dann haben wir wieder das Problem von
Genau, dann haben Sie das Problem, dass Sie die Polizei überlasten werden mit Dingen, denen Sie sowieso nicht bis ins letzte Detail nachgehen können, möglicherweise. Das allerdings einzuschätzen, obliegt mir hier nicht, weil die Dinge, die man halt mit solchen Infektionen oder mit solcher Malware tun kann, durchaus unterschiedlich sind und die können auch sehr gefährlich sein, sodass es auch angezeigt sein kann, halt eben bestimmte Sachverhalte der Polizei zu melden. Wenn ich ein Botnetz habe, was Spam versendet, dann wird sicherlich nicht angezeigt sein, ein großes Strafverfahren in Gang zu setzen. Andererseits gibt es andere Dinge, die gemeldet werden sollten. Ich persönlich würde es nicht tun. Also ich persönlich hätte da Manschetten, zur Polizei zu gehen und den Beamten damit zu beschäftigen, erstens mit einer Sache, die ihn sowieso rausreißt aus der täglichen Ermittlungsarbeit und zum Zweiten mit den geringen Erfolgsaussichten zu leben.
Gegen das, was Sie sagen, hat die Polizei was?
Ja, also da muss ich natürlich eingrätschen. Wenn man merkt, dass man Opfer einer Straftat geworden ist, sollte man selbstverständlich zur Polizei gehen und das anzeigen. Weil eins der größten Probleme ist ja, wenn wir ein Kriminalitätsproblem da draußen haben, das totgeschwiegen wird, weil die Geschädigten, obwohl sie es wissen, dass sie viktimisiert worden sind, der Polizei nichts davon erzählen. Gleichwohl, es ist doch auch so, nicht jeder Fahrraddiebstahl wird aufgeklärt, aber wenn ich abends aus der Kneipe rauskomme und mein Fahrrad ist weg, da gehe ich doch auch zur Polizei und zeige das an. Nur die Motivation dahinter ist eine andere. Ich muss es wahrscheinlich anzeigen, damit meine Versicherung mir das Geld wiedergibt und ich mir ein neues Fahrrad kaufen kann.
Herr Laufen, was macht ein Journalist, wenn auf seinem Rechner trojanische Pferde hoppeln?
Ja, also ich habe es mir fest vorgenommen, dass ich die Kiste wirklich mal zur Polizei schleppe. Ich hoffe, dass ich dann gleich mitschneiden darf, habe ich wieder ein Thema. Weil das würde mich schon sehr interessieren, auf wie viel Sach- und Fachkenntnis ich in Baden-Württemberg, wo ich herkomme, dann stoße. Dort sind die Polizisten ausgebildet worden oder sind gerade dabei, ich glaube 15.000, kann das sein, die Größenordnung, sollen Grundkenntnisse, eigentlich ein bisschen mehr als Grundkenntnisse tatsächlich erhalten. Auf jeden Fall, wie sie Beweissicherung machen, sodass das hinterher gerichtsverwertbar ist, denn da können sie leider sehr viel verkehrt machen, wie natürlich auch beim geklauten Auto, wenn man drüber wischt und die Fingerspuren abwischen würde. Von dem her, also ich habe es mir fest vorgenommen, ich werde jetzt mal zur Polizei gehen und aus Verbrauchersicht würde ich tatsächlich dafür plädieren, dieses zu tun mit all diesen Straftaten, denn dann wiederum würde diese Polizeistatistik völlig anders aussehen. Das würde die Politik zwingen zu reagieren, ob jetzt in Richtung Stellenplan beim BKA oder in Richtung härtere, stärkere Normierungen, Sicherheitsvorkehrungen in Richtung Industrie auch. Denn es kann ja wohl nicht sein, dass wir hier mit Software unterwegs sind, nach wie vor, die in einer fehlerhaften Version, also voll strotzend voller Lücken und Fehler, auf den Markt kommt. Und der Verbraucher ist sozusagen der Dummy, der Dummy, ja, der das Ding dann also ausprobieren kann und dagegen dreimal gegen die Wand fährt, bis dann der Sicherheitspatch kommt.
Gehört da nicht ein bisschen Masochismus dazu, zu dieser Einstellung, dass Sie sagen, ich bin dagegen, ich möchte denen jetzt zeigen, wie der Hase läuft. Nehmt mal meinen Rechner ein halbes Jahr und macht mal damit rum, hinterher ist die Welt besser?
Ja, also ich bin jetzt etwas beruhigt und habe auch tatsächlich selber schon den Eindruck, dass man, wenn man sich etwas durchhangelt bei der Polizei, dann doch vielleicht auf die Leute trifft, die sich etwas besser auskennen, die dann ein Image ziehen, also eine Kopie des Sektors von der Festplatte, ich hoffe nur dieses Sektors dann auch zur Beweissicherung. Und natürlich verspreche ich mir da kein Ergebnis von. Ist ja auch klar, dass nicht zu ermitteln sein wird, wer denn meinen Rechner infiziert hat. Das ist ganz klar. Trotzdem würde man damit die Statistik verändern und damit etwas mehr Bewusstsein in die Bevölkerung und in die Politik reintragen.
Ralf Benzmüller, wie oft ruft bei euch bei GData im Virenlabor die Polizei an und sagt, du hör mal, hier hat mir wieder jemand einen Rechner gebracht, könnt ihr uns helfen?
Also das kommt gelegentlich mal vor, dass wir auch auf fachlicher Ebene jetzt nicht, um Rechner zu analysieren, das können die Leute da auch, also mittlerweile arbeiten bei den Kriminalämtern auch Spezialisten, die solche Analysen sehr viel besser machen können als wir. Aber wenn es dann wirklich um bestimmte Schädlinge geht, dann tauschen wir da auch mal Informationen aus. Also das kommt auch regelmäßig vor. Ich würde jetzt nicht sagen häufig, aber doch immer wieder.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass man als Polizist sich in eine Spezialeinheit begeben kann? So Autobahnpolizei ist was anderes als die streifenlaufende Polizisten der Stadt. Gibt es spezielle Abteilungen? Denn ich glaube, nicht jeder Polizist kann auch ein IT-Spezialist sein.
Ja, diese Spezialeinheiten gibt es. Ich komme aus so einer Spezialeinheit fürs BKA. Fast alle Landeskriminalämter haben heute spezielle Bereiche und auch die dezentralen Dienststellen, also das Präsidium vor Ort, bilden immer mehr Leute aus, was aber einfach auch nur eine Reaktion darauf ist, dass diese Art von Kriminalität halt einfach zunimmt.
Ja. Und dass also immer kann mehr. Kann ich in Köln irgendwo so eine Polizeistelle aufsuchen, die sich speziell.
Werden Sie entweder ein spezielles Computerkriminalitätsdezernat oder Kommissariat finden, oder Sie werden innerhalb meistens der Wirtschaftskriminalität einen speziell ausgebildeten Anbieter, Polizisten finden, der Ihnen dann mit Ihrem Fall helfen kann.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, wenn die Zuschauer so irgendwas gefunden haben und nachher nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Also, wo rufe ich da an? Im Präsidium oder?
Ja, in der für Sie zuständigen Polizeidienststelle, es macht keinen Sinn, dass jetzt alle beim BKA anrufen, sondern die lokale Dienststelle, die für meinen Wohnort zuständig ist und in der Regel, wenn der Kollege, der am Telefon ist, selbst Ihnen nicht helfen kann, wird der aber diese Spezialdienststelle kennen und wird sie an die weitervermitteln.
Ich glaube, Herr Ackermann wartet drauf, ne?
Ja, ich komme nochmal zurück auf das, was ich eben gesagt habe und würde das auch gerne nochmal wiederholen, damit es vielleicht kein Missverständnis gibt. Ich hatte gesagt, ich kann ausdrücklich keinen Ratschlag geben, was mit dem Rechner zu tun ist, der befallen ist. Ich persönlich würde das nicht tun. Habe natürlich dann auch immer im Hinterkopf die Bestrebung, die Polizei etwas zu entlasten. Aber ich frage mich dann auch, und die Frage würde ich dann auch mal aufwerfen, ob es nicht vielleicht sinnvoll ist, wenn ich zum Beispiel, wie ich, im letzten Jahr im Schnitt 4 bis 5 Infektionen gefunden habe durch mein Virenscan-Programm, nicht tatsächlich mal im Nebensatz darauf hingewiesen werden soll, dass es sich dabei um eine Straftat handelt und ich die der Polizei zu melden hätte oder der Polizei melden sollte. Vielleicht sogar durch das Programm selbst. Denn wenn diese Empfehlung ausdrücklich ausgesprochen wird, dann könnte man natürlich auch den Nutzer zum Nachdenken bringen, denn vielen ist wahrscheinlich gar nicht so klar, dass es sich dabei um eine Straftat handelt.
Wird denn sowas gemacht von eurer Software, wenn ihr irgendwas findet, Blaulicht, gehst du Polizei?
Software nicht. Also wir begnügen uns einfach damit zu sagen, hier, wir haben diesen Schädling gefunden und wir haben ihn deaktiviert. Das heißt, in den meisten Fällen erscheint zwar jetzt so ein gefährlich aussehender Dialog und alle glauben, jetzt habe ich ein Problem mit meinem Rechner, aber in der Tat ist es ja dann oft so, wenn der Dialog aufpoppt, hat der Virenschutz funktioniert und hat den Rechner vor einer Infektion geschützt.
Kann man überhaupt etwas gegen Cyberkriminelle tun? Können wir uns grundsätzlich dagegen schützen? Wie, wenn überhaupt? Wer hat da das Patentrezept? Nicht alle auf einmal. Kai Laufen.
Also ich bin da sehr skeptisch, denn es ist ganz klar, da steckt unheimlich viel Geld drin. Dieses viele Geld wird verdient über große Zahlen, also über große Infektionszahlen, über eben diese Milliarden Spams, die ausgesendet werden etc. Das haben wir ja schon gehört. Es wird immer von möglichst vielen ein kleiner Betrag, so ein typischer Weg, irgendwie abgezockt, so dass das auch immer unter dem Wahrnehmungsradar so bleibt. Von dem her braucht es auf jeden Fall noch eine ganze Menge mehr Bewusstsein über die Gefahren und dann eben entsprechende, ja, starke Gegenwehr sozusagen. Aber was eigentlich am meisten dagegen spricht, dass man wirklich nachhaltigen Erfolg im Umgang damit haben wird, ist die Internationalität des Themas. Und das Problem, was gut begründet, mit gutem Grund allerdings, muss man sagen, die Polizeien, die nationalen Polizeien jeweils haben, wenn sie dann mit der Polizei im Nachbarland oder noch weiter im Osten irgendwie kooperieren wollen. Also nicht, es muss nicht immer Unfähigkeit oder Unwille oder Korruption oder all diese Dinge, die es ja auch gibt, sein, sondern es sind Rechtswege bzw. einfach Formalitäten, die da eingehalten werden müssen, die eine gewisse Zeit dauern. Die Zeit ist jetzt kürzer geworden durch die Gesetze.
Sie ist ja nach wie vor da. Ja,
sie ist nach wie vor da, aber es ist halt unheimlich schwierig, in der Fremdsprache dann auch mit einem Richter oder Staatsanwalt auf der anderen Seite zu kommunizieren oder direkt mit dem Kollegen vor Ort.
Ja. Herr Manske, die Frage natürlich auch an Sie. Sie wollen auch darauf antworten. Wir haben eben schon von Ralf Benzmüller gehört, wirklich ein Lob für die Polizeiarbeit, dass man dort gute Leute hat, die auch mit der Thematik sehr gut umgehen können. Sehen Sie das genauso, dass wir irgendwann mal auch mithilfe der Polizei in der Lage sein werden, dieses Problem in den Griff zu bekommen, oder wird das ein ewiger Prozess sein?
Also ich würde gerne nochmal eben einen Ton zu der Rechtshilfe sagen. Für den Laien ist das wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen, aber wenn wir heute feststellen, also ich stelle heute fest, mein Rechner ist infiziert und ich sehe, mein Rechner telefoniert mit einem Command-and-Control-Server, der in den USA gehostet ist. Dann läuft das oder kann das so ablaufen, dass ich das FBI anrufe und sage, pass auf, bei euch steht ein Server, der steuert ein Botnetz, sichert mir diesen Server. So, und dann geht das FBI mit ihren Kontakten und mit ihren Befugnissen zu dem Provider und sichert diesen Server vorab. Damit liegt die Festplatte mit den beweisrelevanten Daten, die liegt jetzt meinetwegen in Washington. So, und jetzt beginnt ein justizieller Rechtshilfeprozess, der im allerbesten Fall binnen 3 bis 4 Monaten abgeschlossen ist, wo jetzt aufgrund eines deutschen Gerichtsbeschlusses dieser Beschluss in die USA auf diplomatischen Kanälen, so funktioniert Rechtshilfe leider, in das Zielland übermittelt wird, dort wieder in nationales Recht umgesetzt werden muss. Dann, wie sagt irgendwann ein amerikanischer Richter, jawohl, diese Festplatte ist zu beschlagnahmen, die ist auszuhändigen und dann läuft das auf dem gleichen Weg wieder zurück. Also es liegt nicht daran, dass die Polizei nicht miteinander reden oder dass wir zu wenig oder zu schlechte Kooperationspartner haben, sondern Rechtshilfe und internationale Rechtshilfe ist einfach kompliziert und langwierig. Und ich weiß nicht, ob man an diesem Problem wirklich noch in kurzer Zeit so viel ändern kann. Zu der anderen Frage, kann man Cybercrime bekämpfen? Ja, das kann man. Aber was wir feststellen ist, dass die Ermittlungen im Bereich Cybercrime sehr, sehr aufwendig im Sinne von Zeit und Personal sind und man sie schon in vielen Teilen mit den Aufwänden vergleichen kann, die wir zum Beispiel bei der Bekämpfung von organisierter Kriminalität haben.
Ja, ich glaube, das war schon ein schönes Schlusswort. Und wir haben ja gesehen, wir haben Zahlen gehört, 13 Millionen gekaperte Rechner von 3 Leuten. Wir müssen glauben, dass es noch lange so weitergehen wird, denn die Technik, die ist ja auch ratlos. Denn Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, redet zwar davon, dass es irgendwann mal sichere Rechner geben wird. Aber die können keinen Zeitpunkt sagen, wann es die geben wird. Und dann gibt es wahrscheinlich wieder so schlaue Köpfe, die auch an den sicheren Rechnern wieder dran vorbeigehen werden. Anders war das in den 80er Jahren, als die ersten Viren aufkamen. 1985 haben wir die erste Sendung gemacht über Viren. Da haben die Zuschauer gedacht, wir wären bekloppt. Viren, was soll das denn Viren sein? Und wir haben sogar gesagt, wir nennen diese Computerviren der Virus, im Gegensatz zu das Virus, das biologische Virus. Und da bekamen wir einen wunderbaren Leserbrief. Und ich weiß nicht, warum der nicht heute angewandt wird. Da hat uns jemand geschrieben, wäre kein Problem mit den Viren. Wenn die auf der Festplatte sind, dann müsste man die Festplatte schneller laufen lassen, damit die von der Platte herunter sausen würden und dann wäre alles wieder sauber. Hat allerdings nicht funktioniert, würde auch heute überhaupt nicht funktionieren.
Eine ganz gute Lösung ist allerdings, wenn man sowohl sein Betriebssystem wie auch seine Anwendungssoftware auf dem neuesten Stand hält. Vor allen Dingen in dem Moment, wo Patches angeboten werden, wo die Lücken veröffentlicht werden, so schnell wie möglich auch die Werkzeuge zu nutzen, mit denen man diese Lücken schließen kann. Und eins ist ganz, ganz wichtig. Neben Firewall, neben Schadsoftware, alles updaten, alles wirklich neu halten. Das ist einen vernünftigen Rechner einschalten. Eigentlich den besten, den ich kenne, denn damit kommt man am weitesten. Mit dem Ding da oben. Da sollten wir uns immer dran erinnern. Schönen Tag noch auf der Messe hier. Schönen Dank für den Besuch. Und noch viel Informationen mit nach Hause nehmen von hier aus.
Die Diskussion ist vorbei über die Cyberkriminellen.
Schade.
Wie hat's dir gefallen?
Gut.
Ja, ich glaube, es ist natürlich so, dass wenn man nachher an das Säubern rangeht, das ist nicht jedermanns Sache. Das ist schon kompliziert. Gefangen ja. Hat man es schnell, aber...
Und eine Sache, die ist mir da recht klar geworden, es tut ja nicht weh.
Gut,
genau. Vielleicht läuft der Rechner ein bisschen langsamer, merkt man gar nicht. Vielleicht läuft es sogar ein bisschen schneller, weil diese Schadsoftware nun gerne meinen Rechner benutzen möchte, ohne dass ich das merke und deswegen erstmal dafür sorgt, dass die Einstellungen in Ordnung kommen, wie der Ralf Benzmüller gesagt hat, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Also wenn dein Rechner plötzlich schneller läuft,
ja,
dann musst du nochmal scannen.
Dann war scheinbar jemand da, der meinen Rechner verbessert hat.
Ja.
Früher ganz am Anfang oder vor den Viren hat man ja virenähnliche Programme genommen, um Rechner besser zu machen oder um Technik besser zu machen. Hat die laufen lassen, die haben dann geguckt, wo irgendwo Fehler sind und die haben dann versucht, das zu reparieren.
Es gibt mehr als einen Virus, ja?
Ja, und übrigens eben kam ein Zuhörer am Schluss zu mir und sagte, 1985, ich weiß, dass er da die Sendung gemacht hat, da hat ein Kollege von mir gesagt, er hätte einen Bacillus auf seinem Rechner.
Ah, ja, das kann ja durchaus sein. Da gibt's ja so Reinigungstücher dafür. Da kann er wieder runterputzen.
Er hätte einen Bacillus auf dem Rechner.
Mhm.
So, ich glaube, es wird noch lange dauern, bis so ein Rechner, den man sich kauft, auch dann 10 Jahre in der Benutzung immer noch sicher ist.
Mit dieser Meinung stehst du allein. Ich glaube, es wird gar nie möglich sein,
ja,
weil
das
einfach
doch gesagt.
Ein Prozess ist, der immer weitergeht und immer dann, wenn man Löcher zugemacht hat, werden neue entdeckt. Und es kommen ja auch neue Programme, die wieder neue Löcher mitbringen, die es vorher nicht gab.
Aber wir haben eigentlich immer vergessen zu sagen, einer der größten, ein ganz großer Schutz ist es, wenn man den Rechner nicht ans Internet hängt. Wenn jemand ganz vorsichtig ist und hat einen Rechner, wo er nur schreibt und so weiter und so und alles Mögliche drauf macht, ohne rauszugehen, der braucht weniger zu befürchten, dass sein Rechner befallen wird.
Ja, also der optimale Schutz ist, wenn du den Rechner, nachdem du ihn gekauft hast, im Karton lässt.
Ja, gut. Das machst du, ne?
Natürlich, nur. Ja. Ich brauche das ja nicht. Ich arbeite ja mit einem bedeutungslosen Betriebssystem, das nennt sich Linux. Und das interessiert keinen Menschen auf dieser Welt und die Leute sind auch zu schlau, die damit arbeiten, als dass sie auf irgendwelche blöde Abzocker reinfallen würden.
Ich glaube, das ist jetzt das Zeichen, dass wir die Sendung beschließen sollten, sonst fällt das Ganze noch unter Personenschutz oder irgendwie unter persönliche Beleidigungen.
Liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer.
Denn er hat mich gemeint mit meinem blöden Windows. Und
dann ich habe dich nicht gemeint.
Da hat er natürlich auch noch...
Ja, willst du dich jetzt vielleicht mit mir streiten?
Habe ich natürlich auch noch Vista drauf.
Ach, so ein Mister. Ja, vor allen Dingen, du bist von 7 zurück auf Vista gegangen. Ja.
Also das ist ja krank. Also das habe ich ja wirklich noch nie gehört. Doch. Warum machst du sowas?
Ja, weil meine ich kann es ja nochmal probieren, aber meine Sony-speziellen Befehle waren weg bei Windows 7. Das heißt, ich konnte nicht mehr hell machen, nicht mehr dunkel machen, über FN so und so. Und das hat mich dann doch gestört. Und ich habe gedacht, Vista kann auch alles, kann ich Briefe mitschreiben, kann ich Internet mitmachen. Also machst es wieder, wie es war.
Und vor allen Dingen, es ist jetzt ja schlank, wenn man damit Briefe schreiben und so. Ja.
Das hat mittlerweile nur noch 40% vom Hauptspeicher. Hat früher mal 50% vom Hauptspeicher.
Wie viel hast du? 8 Gigabyte?
Nein, 2. Bei dem kleinen.
40% von 2 Gigabyte.
Ja. Und? Mhm. Ja, und hat man doch.
Und das brauchst du einfach nur, damit das gestartet wird. Naja.
Ist also, aber bunt. Ist bunt.
Und in Farbe.
Und in Farbe.
Na gut, dann können wir das auch Schluss machen. Wenn du so einen komfortzunösen
so, Rechner hast. Das waren unsere Diskussionssendungen von der CeBIT 2010.
Wichtig war der Schluss jetzt.
Morgen gibt es eine Sendung, die wird sich so ein bisschen detailmäßig wieder als Magazin gebären.
Ja.
Und am Montag gibt es eine Sendung, die kommt auch nochmal, die haben wir auch hier auf der CeBIT gemacht. Denn wir fahren ja Samstag nach Hause und dann am Montag haben wir eigentlich schon mal die Nase voll. Und deshalb haben wir das heute schon oder jetzt schon gemacht. Und dann werden bei den nächsten Sendungen immer mal wieder so Beiträge, die wir hier so en passant mitgenommen haben, eingestreut
werden. Bei diesen nächsten Sendungen sind wir aber nicht mehr so albern. Da ist der Messekoller dann abgeebbt und dann... Juff. Ach komm, wir sagen einfach mal Tschüss, oder?
Ja, und Daumen hoch.
Und Tschüss.
Und zicke, zack.
Das war Computer Club 2, das CeBIT-Spezial mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arndt. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt, Köln 2010.
Der Computer Club 2 und G-Data sind, wie schon in den Jahren zuvor, Partner auf der CeBIT. Der Bochumer Security-Spezialist feiert in Hannover in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. G-Data gilt als Erfinder des Virenschutzes und wird in Hannover viele Neuheiten für Endkunden und Unternehmen vorstellen. Das Computerclub-Team produziert in seinem Studio auf dem G-Data-Stand in Halle 11 wieder täglich eine Audio-Sondersendung für das Internet. Außerdem talken die beiden Wolfgangs täglich um 16 Uhr in der G-Data-Arena zum Thema Tatort Web. Eingeladen sind Experten aus der Fachwelt vom BKA und vom Verfassungsschutz. Sie informieren über die Bedrohung und die Hintermänner des E-Crime-Business.